und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
Und ich bin Michael.
Und wir sprechen heute über einen Fanwunsch oder einen ZuhörerInnenwunsch vielmehr. Dazu kommen wir aber gleich.
Alter, hast du dir da was gewünscht? Mir raucht der Kopf immer noch.
Ich dachte, du wolltest jetzt gerade mich dafür schelten, dass ich Fanwunsch gesagt habe. Das ist mir so über die Lippen gerutscht. Das mache ich eigentlich höchst ungern, irgendwelche Leute als Fans zu bezeichnen. Aber vielleicht sind sie es ja auch, ne? Wenn, dann bedanken wir uns da auf jeden Fall vielmals für.
Genau.
Bevor wir gleich zu dem Klopper des Tages kommen, Michi hat es gerade schon angedeutet.
Also, ne, nix gegen eure Wünsche so, ne? Wir machen das gerne. Das ist alles gut. Aber es ist für uns doch einfacher, wenn ihr den sechsten Kreuzzug haben wollt, als wenn ihr so einen Prügel auspackt.
Ja, wir wollen jetzt nicht abschrecken an der Stelle. Wir möchten nicht, dass ihr die Folge an dieser Stelle schon wieder beendet.
Nee, wir haben das aufbereitet. Das ist jetzt hörbar, aber die Quellen waren...
Genau, wir machen das auf jeden Fall bekömmlich für euch. Das heißt, ihr müsst euch nicht durch die Quellenlage durcharbeiten, die höchst politisch und überhaupt nicht verquer und anstrengend war. Also nicht verquer im Sinne, dass das unlogisch war, aber uiuiui, da muss man sich erstmal durchwieseln, sag ich mal.
Ich habe hier noch von wegen höchst politisch, ne? Also über unsere Zielstadt für heute habe ich tatsächlich noch ein kleines rotes Buch aus den 70ern, das von jemandem geschrieben wurde, der da vorher mal gewohnt hatte und gerne zurückgewollt hätte, aber mit vollen Stadtrechten.
Ja, das ist so ein Punkt. Der ist auch an dieser Story relativ interessant oder relativ spannend, finde ich. Da können wir im Nachgang, also nicht im Nachgang an diese Folge, sondern im Nachgang an das, was da alles so passiert ist, mal drüber sprechen. Weil das ist ja auch mehr nur so eine Verlegenheitslösung, ne? So nach dem Motto, ja, ist jetzt so, so ein bisschen.
Ja, aber diese Verlegenheitslösung zurückzudrehen würde einen innereuropäischen Krieg auslösen. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so, also... Es gibt einen Vertrag und das steht. So.
Ja, aber ich
und
glaube...
Und es gibt Leute, die drehen an der Kabelbahn und denken, dieser Vertrag wäre nichts und die glauben auch, Deutschland wäre eine GmbH. Also,
ach, das sind dieselben Leute.
Oft.
Oder
deswegen
die gleichen.
Bin ich da sehr vorsichtig mit. Wir können festhalten, der Status dieser Stadt ist nun festgesetzt.
Ja, das sowieso.
Völkerrechtlich.
Alleine schon... Also, ne?
Ersessen auch,
ja.
Habe ich gelernt.
Also, das brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber bevor wir jetzt hier das Ende vorwegnehmen, sollten wir, glaube ich, erstmal drüber sprechen, was denn überhaupt Thema ist. Bevor wir das machen, würde ich nochmal eben.
Ich wollte gerade sagen, du wolltest noch nach Afrika.
Ich wollte noch kurz nach Afrika. Da können
was
wir
nachkommen.
Uns. Auf jeden Mama. Fall. Ich glaube, es war Jens, ne, der uns diese
es
E-Mail
jetzt,
geschrieben
ja.
hat. Dankeschön für deinen Hinweis, dass das. Land Brasilien nicht in Südafrika liegt. Da war uns ein kleiner, ja, so ein...
Nennen wir es freudschen Vertipper?
Ein freudscher Vertipper in der Beschreibung passiert. Michis Kommentar dazu war, ja, die Karte war wohl sehr onkelig. Oder das, wie hast du das genannt? Das Karten, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ja.
Warte, ich muss mal eben in meine Send-Items gucken.
Das kommt
ja, aber
davon,
eine sehr onkelige Karte.
Eine sehr onkelige Karte, ja. Südamerika, Südafrika ist so alles das Gleiche. Also, wie hieß nochmal der Spruch aus dem Fußball? Mailand oder Madrid?
Ja, Madrid,
Hauptsache
Italien
genau. So, ne? Wir wollen an der Stelle nochmal, also vielen Dank für den Hinweis, das ist inzwischen geändert. Wir wollen an der Stelle auch nochmal eben kurz Werbung für diese Folge machen. Das Kaiserreich von Brasilien, Folge 308, kam letzte Woche. Schaut da gerne nochmal vorbei und hört euch die an. Denn das ist, glaube ich, ein Punkt in der Geschichte, der den meisten nicht geläufig ist. Und auch uns hat das, glaube ich, bei der Recherche das eine oder andere nochmal überrascht. Also wir wussten, dass da mal ein Kaiser unterwegs war, aber wie und was und wieso überhaupt, wusste ich jetzt vorher nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, it's Napoleons Schuld, können wir schon mal sagen. Mich würde ja tatsächlich mal eine Meinung von dir, Moritz, interessieren.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, und zwar... Könntest du die jetzt äußern und damit die Menschen, die uns dann auf dieselbe Frage hin natürlich gerne mit E-Mails bombardieren dürfen, sollten, finde ich sogar, also ist eigentlich ein Aufruf an dieser Stelle, die werden dann so ein bisschen vorgeprägt von deiner Meinung. Das heißt, deine Meinung ist jetzt wichtig und schlägt uns wirklich auch für die nächsten Jahrhunderte in eine Richtung.
Okay, bitte.
Was findest du interessanter? Themen, die man so kennt. Ich sage mal Kreuzzug 2. Ich sage mal, römischer Kaiser 3 oder, was weiß ich, irgend so ein Nazi-Gelumpe, Ja? Wer war eigentlich Himmler? Oder Themen, von denen man nichts weiß. Zum Beispiel, was war die freie Stadt Danzig und warum hatte die Staatsrang? Oder das Kaiserreich Brasilien? Oder zum Beispiel Wilhelm Bauer und die ersten U-Boote?
Da kann ich mich nicht festlegen drauf, muss ich sagen. Ich glaube, ein guter Mix, so wie wir ihn fahren, ist da schon ganz gut. Weil wir wollen ja jetzt nicht nur, also wir haben ja auch so einen kleinen Bildungsauftrag, ne? Und der erstreckt sich ja nicht nur darauf, dass wir Leuten en Detail erklären, die sie eigentlich sowieso schon kennen, obwohl sie vielleicht auf diese Folgen eher draufklicken würden, sondern ich sehe das auch so ein bisschen so, dass man mal Bereiche der Geschichte und der Weltgeschichte vor allem beleuchten kann, die die Leute noch gar nicht kennen, die aber trotzdem irgendwie wichtig sind oder interessant und oder.
Also jein, möchtest du sagen.
Jein, ich möchte jein sagen.
Das ist ja toll.
Das hängt auch. Wieso hättest du jetzt von meiner Antwort abhängig gemacht, was wir
nächste Woche machen? Nee, sowieso nicht, da bin ich nicht schuld.
Ja gut, das stimmt, aber ich meine, was wir in Zukunft alles so machen.
Ja, ich hätte jetzt so ein bisschen geguckt, ne? Also auch so unter den Fanwünschen, da ist ja mal dies und mal jenes dabei.
Wir können ja die Fans einfach mal mit ins Boot nehmen. Schreibt
das
uns.
Das war ja meine Idee, aber ja. Wo du jetzt so eine diplomatische Antwort gemacht hast, hat das ja überhaupt keine Richtung, was die schreiben. Das ist ja deren ehrliche Meinung.
Ja, das wollen wir
doch
auch
hören. Soll
man
damit umgehen?
Das ist hier nicht wie bei Günther Jauch mit dem Telefonjoker, ne? Wo man vorher lang und breit die Frage erklärt und sagt, ja, das schließe ich aus, weil und hier und da und Nee, nicht Telefonjoker, Publikumsjoker, Entschuldigung. Und,
ja, ja, ja.
Und dann macht man irgendwie nach 10 Minuten darüber rum, diskutieren, zieht man den Publikumsjoker und der sagt, ja, deine Argumentation hat mir gut gefallen, das machen wir so. So, ja, danke.
Ja, das bringt einem nichts, das ist richtig.
Ja, dementsprechend bitten wir um ehrliche Meinung und so. Haut mal gerne raus, ob ihr mehr so Bock habt auf, jetzt hätte ich fast gesagt, ob ihr Bock habt auf Himmler, aber nee. Also, ne?
Also ich möchte vielleicht nochmal kurz dazu anmerken, es gibt Bereiche, dazu müsst ihr mich zwingen. Ja, also Nazi-Geschichte, also es ist wichtig, das aufzuarbeiten, da gebe ich euch völlig recht, aber wir können dieser ganzen Sache nichts hinzufügen. Wir können nur wiederkäuen, was andere Quellen gemacht haben. Das machen wir an anderen Stellen natürlich auch. Aber es wird der breiten Öffentlichkeit nichts bringen, wenn wir nochmal zusammenfassen, was dieser Himmler so war. Da könnt ihr auch 7 Terra-X-Dokus gucken. Da bin ich tatsächlich echt so, oh, Leute, so.
Weißt ja, du? Das ist ja auch im deututschen Bildungssystem durchaus ein Thema, was hin und wieder mal besprochen wird. Ne? Also ihr alle werdet.
Ja, auf der anderen Seite haben wir Björn Höcke, der war sogar Geschichtslehrer und das hat nichts gebracht. Also irgendwie müsste da nochmal jemand bei. Aber ich weiß nicht, ob wir dazu berufen sind. Da tue ich mich schwer. Und das Zweite, womit ich mich schwer tue, ist tatsächlich Napoleon. Bin ich auch kein Fan von. Das sind halt genau die Sachen, wie Moritz, wie du schon sagst, die im deutschen Bildungssystem massiv durchgekaut werden. Französische Revolution und die Nachwehen. Und die Nazis. Also deswegen, den Ersten Weltkrieg könnten wir uns nochmal fester angucken. Also wir haben den ja mal komplett in Farbe gemacht, aber da gibt es ja auch Kleinteile.
Das ist richtig. Da könnte man nochmal genauer drauf eingehen. Mhm. Gut. Also, lasst uns dazu gerne eure ehrliche Meinung per E-Mail an rumlabern@seitenwälzer.de da, sodass wir auch unseren Redaktionskalender so ein bisschen vielleicht anpassen können und so das ein oder andere Thema mehr aus der einen oder anderen Richtung reingeben können. Ich kann ja mal so viel verraten, wie die Abrufzahlen unseres Podcastes sprechen da ja eigentlich eine viel ehrlichere Sprache und die sagen, ihr habt deutlich mehr Bock auf Themen, die ihr bereits kennt. Aber das kann ich auch verstehen. Ne? Also ich bin da selber auch sehr, was sämtlichen Content angeht, eher so die Fraktion, ich lasse mich ungern überraschen, weil mir da meine Zeit, die ich für solchen Konsum habe, zu schade ist. Ne? Also wenn ich gucke dann lieber was, entweder von dem ich sicher weiß, dass ich es höre oder gucke, dann lieber was, von dem ich sicher weiß, okay, da werde ich Spaß dran haben und ich lasse mich ungerne oder ungerner darauf ein, dass ich irgendwas anklicke, wo ich dann im Zweifel was richtig Cooles haben könnte, aber auch im Umkehrschluss was mich überhaupt nicht interessiert. Und meistens habe ich dafür ein ganz gutes Gespür, ob mich das interessiert oder nicht. So, deshalb, ja, ich bin selten so, ach ja, komm, scheißegal, kenne ich nicht, könnte gut sein, könnte auch total scheiße sein. Aber gut.
Aber wir können ja jetzt erstmal festhalten, bis zum 1. Juli ist eigentlich alles durchgeplant. Da kommen noch ein paar von euren Wünschen. Also ihr habt auch noch Zeit, eure Gedanken zu ordnen und zu sagen, wie es denn ist, ob ihr jetzt lieber bekanntes Zeug hören wollt oder nicht, weil bis dahin gibt's Auch wobei, ist eigentlich auch eine gute Mischung, ne?
Ja,
das unbekannt, ist unbekannt, 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 bekannt, 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 Fanwunsch, halbwegs bekannt, unbekannt.
Ja, wir gucken mal. So, und der vorherige Block, den ihr gehört habt, ist mit Absicht separat von diesem aufgenommen worden. Wir müssen an der Stelle nämlich uns bei Endline Audio bedanken, die uns freundlicherweise zwei Headsets zur Verfügung gestellt haben. Wir haben nämlich überlegt, dass es für unsere Ecke Hansaring, speziell für unsere Ecke Hansaring Unterwegsfolgen, sinnig wäre, nochmal von den Ansteck-, also von den Lavalier-Mikrofonen wegzukommen und etwas zu haben, was so ein bisschen mundnäher ist. Und da habe ich mich umgesehen und bin dabei auf die Endline Audio Kimuras oder Kimuras gestoßen. Also an dieser Stelle kurzer Hinweis. Im Gegenzug dafür, dass wir diese Headsets hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, möchten wir euch eben kurz darüber aufklären, was wir hier benutzen und vielleicht so ein kleines Feedback dazu geben. Das Ganze ist ein IEM. Was bedeutet IEM? In-Ear Monitoring. Also das sind diese Dinger, die normalerweise KünstlerInnen auf der Bühne benutzen. Da kommt das, glaube ich, her, um sich dann wie auch immer beim Instrumente spielen oder singen selber zu hören. Und Endline Audio ist eigentlich für die Mod-Mics bekannt. Das heißt, falls ihr einen professionellen Kopfhörer ohne Mikrofon mit einem Mikrofon paaren wollt, dann sind das so Anklips-Mikrofone. Dafür sind die bekannt und damit sind die groß geworden. Und die haben jetzt eben auch diese IEMs mit angebautem Mikrofon rausgegeben. Und die fanden wir ganz interessant für uns und dachten, wir testen die mal mit euch zusammen.
So, das heißt natürlich jetzt auch, ihr habt so ein bisschen andere Geräuschkulisse wahrscheinlich, weil die sind ein bisschen offener als das, was wir normalerweise benutzen, richtig?
Genau, das sind keine dynamischen Mikrofone, sondern das sind Kondensatorkapseln, die da drin sind. Dementsprechend nicht so geräuschunterdrückend, was Hintergrundgeräusche angeht. Die werden natürlich nachbearbeitet von mir, dass das ein bisschen reduziert ist. Was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, falls ihr daran Interesse habt, für Live-Geschichten eher weniger tauglich, da, wie gesagt, die Hintergrundgeräusche da sind und das Rauschen doch schon ein bisschen präsenter ist als bei anderen Mikrofonen. Das ist leider so, das kriegt man in der Nachbearbeitung gut weg. Das ist eben die Krux an der ganzen Sache. Für Discord, für Zoom, für Teamspeak, für all diese Sachen.
Komplett Lachs.
Ist das komplett Lachs. Dafür ist das auf jeden Fall tauglich. Ihr kriegt das Ganze als Solo- und Duo-Variante. Ja, das heißt, das sind dann einfach andere Treiber in den Kopfhörern selber. Müsst ihr euch überlegen. Aus meiner Erfahrung, die Duos klingen schon echt ein bisschen besser und noch ein bisschen feiner aufgelöst als die Solos. Und ihr kriegt das Ganze aber auch komplett ohne die zugehörigen IEMs. Das heißt, ihr habt einfach nur ein Kabel samt Mikrofon pro IEMs und die lassen sich dann mit den IEMs verwenden, die ihr gerne benutzen wollt. Also mit den In-Ear-Monitors, die ihr gerne benutzen wollt. Ja, da könnt ihr alles benutzen, was ihr zu Hause rumliegen habt, was ihr wollt, solange denn der Anschluss passt. Da müsst ihr dann halt ein bisschen drauf achten. Genau, das sind so unsere ersten Eindrücke von den Kimuras von Endline Audio. Erstmal vielen Dank nochmal, dass sie uns die hier zur Verfügung gestellt haben. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann auch demnächst mal bei einer Ecke Hansaring unterwegs macht, wenn wir das dann ausprobieren. Und ja, lasst uns gerne Feedback da, was ihr von solchen Kooperationen haltet. Haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Ob ihr sagt, boah, das will ich gar nicht hören in der Folge, lasst das mal bleiben. Oder, ach, finde ich ganz interessant, solange das dem Podcast zugutekommt, kann ich mir auch mal eben 5 Minuten lang ein bisschen Werbung anhören oder ein bisschen, so ein kleines Produktview oder sowas. Aber vielleicht sagt ihr auch, boah, die Dinger klingen wie Oma unterm Arm, lasst das mal bleiben.
Ja, wenn ihr Produkte reviewt, dann bitte bei anderen Leuten. Ja, genau. Müsst ihr mal überlegen. Es ist natürlich für uns ganz spannend, gerade wenn man im Blick hat, dass ja mindestens noch eine Ecke Hansaring unterwegs dieses Jahr ansteht. Die ist ja schon geplant und terminiert. Da wäre es natürlich ganz cool, was zu haben, was sich relativ leicht bedienen lässt, was einen guten Klang macht und was tut, was es soll, ne?
Ja, genau.
Deswegen sind wir da nochmal gespannt drauf. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch so weit, dass wir ins Thema kommen können, oder?
Genau. Wir befinden uns nämlich immer noch in der Folge, in der es um die Stadt, um die freie Stadt Danzig gehen soll. Jetzt fragen sich sicherlich die meisten von euch, einige von euch,
Stadt Danzig. Wie lange soll das denn werden, bitte?
Genau. Warum müssen wir über die freie Stadt Danzig sprechen? Also die meisten von euch werden vielleicht noch hinkriegen und da gehen wir schon mal direkt ins Kartenonkeln über. Diesmal nicht so onkelig wie das letzte Mal mit Brasilien in Südafrika, ne? sondern wir schauen uns einmal an, wo die Stadt Danzig liegt. Das werden die meisten von euch richtigerweise in Polen, im heutigen Polen, verorten, an der Ostsee, gar nicht so weit von der Enklave Kaliningrad entfernt. Ich glaube, das sind autotechnisch auch kleiner eine halbe Stunde oder sowas, ne? Also ist wirklich, ne, da polnisch-russische Grenze müsste man dann ja so bezeichnen, oder? Das ist ja dann, Kaliningrad ist Teil Russlands.
Genau.
Und dann ist das ja russisches Staatsgebiet da. Also ja.
Kaliningrad ist russisches Staatsgebiet, ja.
Ja, dementsprechend Danzig liegt da von dieser Enklavengrenze, keine Ahnung, 20 Kilometer, 30 Kilometer entfernt, vielleicht auch ein bisschen mehr, 50, aber dann wisst ihr ungefähr, wo ihr das hinstecken müsst. Hat auf jeden Fall, und das ist für die Geschichte der Stadt enorm wichtig und wahrscheinlich auch ein Grund, warum das Ganze dort gegründet worden ist, hat einen Ostseehafen, ja, also Zugang zur Ostsee. So, und ansonsten, von Polen aus gesehen, liegt natürlich im Norden Polens eine der nördlichsten Punkte bzw. Städte. Und warum wir darüber heute sprechen, zum einen, weil sich das Ganze gewünscht wurde von euch. Also wir hatten da den Zuhörerwunsch, dass wir doch mal über die Stadt sprechen sollen. Die hat nämlich im Vergleich zu vielen anderen Städten in Europa eine recht bewegte Geschichte. Also ich möchte das jetzt nicht vergleichen irgendwie. Ich glaube, es gibt viele Städte mit bewegten Geschichten. Aber was besonders ist, man hört es schon an dem Namen Freie Stadt Danzig, dass sie ja bis vor nicht ganz so langer Zeit tatsächlich souverän war. Das bedeutet, ein eigener Staat, ein eigener Stadtstaat.
Ich möchte aber dazu sagen, dass sie auch seit nicht allzu lange souverän war. Also wir können ja gleich mal eben, bevor wir in die souveräne Zeit gehen, die Zeit davor mal einmal durchnudeln, oder?
Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun. Also wo kommt die Stadt überhaupt her? Wer hat sich überhaupt überlegt, die da hinzusetzen? Und
wo kommt die Stadt überhaupt her? Ja, Stadt durch die Türe und dann hat die sich da hingesetzt. Gut, ne?
Ja. Ja. Hallo, ich bin Danzig. Ich find's schön hier. Ich mach gerne einen Ostseeurlaub. So ungefähr, ne?
Seit 400 Gigs.
Nee. Ja,
Da du warst noch am Einleiten, ich hatte dich unterbrochen.
Ich war noch am Einleiten, war aber jetzt irgendwie auch schon halbwegs fertig mit dem Einleiten. Denn, wo wir gerade von 400 Keks gesprochen haben, da springen wir einmal hin. Denn um 400 Keks, da haben wir auch schon eine Folge zugemacht, ist die sogenannte, nicht jetzt an einem Termin, einem Datum, aber um diese Zeit ist die sogenannte Völkerwanderung passiert. Ja. Wir verweisen da gerne auf die zugehörige Folge unsererseits.
Ich sehe gerade schon, die große Völkerwanderung, Folge 124, wird verlinkt.
Genau, da haben sich nämlich Bevölkerungsgruppen unter anderem aus diesem Bereich gedacht, wir sprechen hier auch von den Goten, ach, wir gehen mal Richtung, ne, Richtung Westen und Richtung Süden, so ein bisschen. Aber wo genau die hingegangen sind und warum, das könnt ihr euch dann in der entsprechenden Folge anhören. Wichtig für uns an dieser Stelle ist, dass der Bereich um Danzig dann relativ entvölkert war, tatsächlich. Also, dass da so eine Art, nicht Vakuum stattgefunden hat, aber da war Gegend, wo man sich dann später wieder niederlassen konnte, weil da einfach nicht mehr so viele Leute gewohnt haben.
Also, der Gote war ja gegangen, deswegen kam dann der Westslave. Wir wissen ja, das sind immer einzelne Personen.
Genau.
Kam dann um die Ecke und setzte sich dahin. Und das ist, also es ist noch keine Erwähnung der Stadt, sondern es ist erstmal nur, wer wohnt denn da in der Gegend? Und das war zu diesem Zeitpunkt die westslawische Bevölkerungsgruppe der Prutzen, aus denen sich dann, oder die dann in Preußen lebten. Und dann gab es einige, wir haben über den Deutschen Orden auch schon gesprochen, einige Verwerfungen. Auf jeden Fall läuft es am Ende darauf hinaus, dass das Land dort Preußen heißt, aber die Bevölkerung zu großen Teilen eben nicht mehr aus Prutzen besteht. Zuerst aber, und da kommt die erste Erwähnung der Stadt Danzig her, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt Danzig mit mehreren Ys, Güdanzig. Zu dem Zeitpunkt waren es noch Prutzen, die dort lebten, und die waren nicht christlich. Und Adalberg von Prag wollte das ändern, hat sich dafür eine Axt an seinen Schädel abgeholt, weil das die Prutzen gar nicht so lustig fanden.
Ja.
Aber in seiner Vita wird eben Danzig als Güdanzig beziehungsweise latinisiert in Canaparius. Bitte. Ah nee, von Canaparius. Ja, als Danzig von Granaparius erwähnt. Was da war, warum das war und wie das war, alles nicht besonders klar. Was halt nur erzählt wird, ist ja, also der Adalbert, der sagt beim polnischen Herzog guten Tag, fährt von da eben nach Danzig und von da aus mit dem Bötchen über die Ostsee ein Stück weiter nach Nordosten, um sich da dann mit einer Axt bearbeiten zu lassen. Danach kommen da eben Kaufleute hin, der Deutsche Orden kommt dahin und die Stadt Danzig gehört ab 1350, also wir überspringen hier wirklich Jahrhunderte dann zur Hanse, und ist damit als Teil des Deutschordensstaats und Hansestadt, ja, so eine teilfreie Stadt, kann man vielleicht sagen. Also hat einen eigenen Stadtrat, ist eine Städterepublik, die sich eben ähnlich wie andere Hansestädte aus einem Patriziat heraus regiert und ja, kann so eigentlich unter verschiedenen Oberherrschaften, ne, also es ist auch durchaus so, dass sie sich dann nach dem Deutschordensstaat dem polnischen Reichsstaat Reichstag unterordnen und dem polnischen Staat, dem polnischen König, dann dem polnisch-litauischen König, und dann ab 1793 erst ändert sich eigentlich diese Stellung der Stadt als freie Städterepublik, die jetzt nicht komplett eigenständig ist, die kein wirklich komplett eigener Staat ist, sondern die eben unter erst Deutschordens und dann polnischer Herrschaft steht. Erst 1793 ändert sich das, weil durch die zweite Teilung Polens wird Danzig dann vom Königreich Preußen annektiert und als solches eben als annektierte Stadt geführt und nicht mehr als Städterepublik, sondern eben dann als wirklich einfach Staatsgebiet von Preußen. So. Das heißt, wir haben da schon mal eigentlich eine erste freie Stadt Danzig, eine erste. Im Reich wäre das wahrscheinlich eine freie Reichsstadt gewesen, ist es hier nicht.
Ja, hat hier einen Sonderstatus, weil es eben nicht im Reich ist und ist deshalb auch gesondert zu erwähnen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, jetzt hat Preußen da irgendwie mal so die Finger drauf. Wie und warum Preußen da die Finger drauf bekommen hat, ist jetzt für uns an dieser Stelle auch gar nicht so wichtig. Wir zeigen das nur mit auf, damit man mal sieht, okay, das war jetzt nicht immer so, ne? Also die hatte jetzt nicht immer diesen Sonderstatus. Deswegen haben wir auch am Anfang gesagt, ja, das ist noch gar nicht so lange her. Also sowohl im Fall, dass es das mal war, als auch in dem Fall, dass es das mal nicht war, um das einfach mal so auszudrücken. Das Ganze ist dann, du hast es gerade schon gesagt, 1793 hat Preußen dann da die Finger drauf gehabt, allerdings nur für 14 Jahre. Und dann in napoleonischer Zeit, ich finde es ganz witzig, weil du eben gesagt hast, im ersten Teil dieses Podcasts, wo wir drüber gesprochen haben, was ihr denn gerne mal so hören wollt in Zukunft, dass du keinen Bock auf Napoleon und keinen Bock auf Nazi-Geschichte hast. Und heute sprechen wir anteilig über napoleonische Geschichte und über Nazi-Geschichte, aber meistens über Nazi-Geschichte. Also Napoleon hat das Ganze dann von 1807 bis 1814 in die Republik Danzig umgewandelt, so würde ich es einfach mal nennen. Also der hatte dann da die Idee, okay, Danzig muss wieder unabhängig werden, beziehungsweise in irgendeiner Art unabhängig. Und als das Ganze dann mit Napoleon vorbei war, ist Preußen wieder angekommen und hat das Ganze als preußische Stadt, also nichts mit hier irgendwie Sonderstatus frei, pipapo, ne? Es war einfach eine preußische Stadt und die wurde als Regierungsbezirk der Provinz Westpreußen untergeordnet.
Ja, vielleicht auch noch zum Thema napoleonische Zeit und Republik Danzig. Also es gab einen französischen Gouverneur, ne? Also nicht, ja, dass euch das jetzt zu republikanisch vorkommt, sondern Napoleon hat halt gesagt, naja, wie können wir den Preußen noch mal ein bisschen fester ans Bein pissen, wenn wir sie jetzt gerade schon zweimal platt gemacht haben hier in den Koalitionskriegen. Nehmen wir ihnen doch mal diese doch wichtige Hafenstadt ab, weil das ist tatsächlich schon, ja, ab dem Mittelalter der Fall als Hansestadt und dann auch immer weiter. Der Hafen von Danzig mit diesen vorgelagerten länglichen Inseln, Frisches Haff heißt das Teil, glaube ich, was vor Danzig liegt. Da müssen wir jetzt mal eben gerade hier verifizieren.
Meinst du jetzt dieses langgezogene Ding oder meinst du da du meinst die Lagune, die noch bis nach Kaliningrad mit reingeht. Das ist das frische
Haff. Ja, aber das sind ja so lange Inselmopeds, das sind ja keine so Halbinselteile davor. Ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen wie so eine vorgelagerte Sandbank, wo aber, also die ist nicht so klein wie eine Sandbank, wo aber wirklich dann auch Land ist, also wo man auch irgendwie mal ein Haus bauen kann oder so. Aber das ist eben was Besonderes, was jetzt nicht so richtig vor vor Brandung schützt, weil es in der Ostsee keine gibt. Aber.
Keine nennenswerte, meinst du?
Ja, genau.
Ja, also man kann sich das so vorstellen wie so eine Lagune, also so ein bisschen Venedig-Style. Das heißt, man hat dann eben so eine vorgelagerte Halbinsel. Dahinter befindet sich aber eben noch diese Lagune. Also da befindet sich noch Wasser hinter und dann hat man so einen schmalen, sehr schmalen Küstenstreifen. Also
wie gesagt, ja, genau, das ist nämlich eine Nehrung, Venedig. Dieses dünne, lange Ding. Ne? Dieses dünne, lange Ding ist eine Nehrung und dazwischen, zwischen der Nehrung und dem Wasser, ist dann das Haff, das frische Haff in dem Fall. Und das frische Haff gehört im Norden zu Kaliningrad und im Süden zu Polen und beginnt 40 Kilometer östlich von Danzig, genau. Das ist nämlich der Gag, um den es dabei geht. Zu diesem Beginn des frischen Haffs, das gehört zu den Zeiten, über die wir jetzt sprechen, tatsächlich zu dieser Reichsstadt, zu dieser freien Stadt Danzig.
So. Okay. So, jetzt unser letzter Stand ist ja, das Ganze ist preußisch geworden.
Genau, und ich war gerade noch beim Handelsdingens, genau, weil diese lagunenartigen Dinger, die sie halt Haff nennen an der Stelle, die sind natürlich super für die Schifffahrt, ne? Das kann man sich vorstellen. Und man kann dort eben reinfahren und hat einen sehr, sehr geschützten Bereich. Man hat ein komplett anderes Ökosystem und Danzig liegt halt zum einen in der Nähe von so einem Haff und zum anderen eben auch am offenen Meer, aber trotzdem in der großen Bucht. Das heißt, es ist eine gute Möglichkeit, um zu handeln. Außerdem mündet die Weichsel bei Danzig in Danzig ins Meer. Das ist natürlich auch nochmal praktisch für so einen Hafen. So.
Ja, gut. Jetzt kommen wir zurück zu den Preußen. Das Ganze war, und da wird es jetzt für uns interessant, jetzt kommen wir in die Zeit, um die es in dieser Folge schwerpunktmäßig gehen soll. Wir sind ja auch schon fast 40 Minuten in der Folge, da können wir auch eigentlich mal zum Thema kommen. 1920 endet eben dieser preußische Regierungsbezirk. Warum? Das gucken wir uns jetzt an. Also wir hatten ja, Erster Weltkrieg und so weiter, haben wir schon mal drüber gesprochen. Deutschland kriegt auf den Sack, also auch Preußen kriegt damit auf den Sack, weil das zu dem Zeitpunkt der eine Mischpoke war.
Ja, man nennt es preußisch-deutsches Kaiserreich zu dem Zeitpunkt ganz gerne mal, ne? Weil die Preußen es natürlich anführen.
Ja, und die Siegermächte des Ersten Weltkriegs überlegen sich eben, Mensch, wir könnten ja mal wieder eine freie Stadt aus Danzig machen. Jetzt könnte man sich denken, Mensch, die Menschen, die in Danzig wohnen, die fanden das bestimmt richtig toll, weil sie waren das ja auch vorher schon und die sind bestimmt alle freiheitsliebend und stolz drauf, dass Danzig mal eine freie Stadt war. Jein, denn die Siegermächte des Ersten Weltkriegs haben das einfach gemacht, ohne die zu fragen. Das heißt, die sind dann hingegangen, so, wollt ihr, ne? Ja, ja, ja. So, und
also es ist nicht ganz so krass, aber überleg mal, das ist 100 Jahre her zu dem Zeitpunkt, dass Danzig eine freie Stadt ist. Das ist jetzt, wie gesagt, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es ist so ein bisschen wie wenn man uns hier in Münster jetzt mal fragen würde, sag mal, Fürstbistum, ne? Habt ihr da nicht Bock drauf? Nordrhein-Westfalen ist eh Kacke. So, weißt du? Also, das ist ja, die Menschen sind ja durchaus gewöhnt und gerne in Preußen zu diesem Zeitpunkt und die Zeit, die sie vorher erlebt haben, ist ja eine sehr preußische, sehr militaristische. Und Danzig ist natürlich auch Ostseehafen und Kriegshafen. Das ist ein weiterer Grund, warum sich die Siegermächte des Ersten Weltkriegs denken. Naja, also zu Preußen werden wir es nicht schlagen. Oder zum Deutschen Reich, weil das könnte wieder gefährlich werden. Wie können wir das Deutsche Reich also schwächen? Wir nehmen ihnen also diese Handelsmetropole ab. Wir nehmen ihnen diesen Kriegshafen, diesen möglichen ab. Und wir stärken dadurch auch noch das neu entstandene Polen. Das Polen, was jetzt den Zugang zum Meer bekommt als neu wiederhergestellter souveräner Staat. Das war nämlich zuvor nicht, also zum einen nicht ein Souverän, sondern aufgeteilt zwischen dem russischen, dem deutschen und dem österreichischen, also österreichischen Kaiserreich, österreich-ungarischen Kaiserreich. Zum anderen hätte es aber auch, wenn man nicht Danzig und das Umland von Danzig aus dem Deutschen Reich rausgelöst hätte, keinen Zugang zur Ostsee und damit gar keinen Zugang zum Meer gehabt, was handelstechnisch damals noch ein bisschen beschissener war, als es heute ohnehin schon wäre. Und deswegen hat man eben diesen wichtigen Hafen aus dem Reichsverbund rausgelöst und gesagt, naja gut, dann machen wir den zur freien Stadt, weil den zu Polen zu schlagen wäre wahrscheinlich auch nicht drin gewesen. Also in dem Fall hätten wahrscheinlich die hätte die Danziger Bevölkerung nochmal ganz anders reagiert, als sie sowieso schon hat. Das führt aber dazu, dass es umfangreiche Verträge gibt, unter denen Polen und Danzig sich gegenseitig versichern, dass zum einen Polen nichts gegen Danzig unternehmen wird, zum anderen Polen seinen Handel über Danzig abwickeln wird, zumindest zu großen Teilen, und auf der anderen Seite eben polnische Kaufleute Möglichkeit haben, in Danzig auf bestimmte Art Handel zu treiben und nicht so große Zollprobleme zu bekommen. Da gibt es also viel Vertragswerk, um eben auf der einen Seite Polen diesen Zugang zum Meer zu geben, auf der anderen Seite diese neue Stadt Danzig, die ja überhaupt kein Hinterland hat. Das ist einfach eine kleine Stadt mit so zwei Kreisen, also zwei so Landkreisen drum zu. Da kannst du keine Stadt von ernähren, da hast du keine Industriemöglichkeiten, und da hast du auch definitiv keine Bodenschätze oder Rohstoffe, von denen diese Stadt leben kann. Das heißt, Danzig ist auch auf diesen Handel angewiesen, den sie dann durch Polen bekommen.
Also sie sind im Grunde, zumindest was diese Punkte angeht, von Polen abhängig.
Ja, also das ganz klar. Also das ist nicht kein eigenständig funktionierender Staat, und das wussten auch die Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Die haben aber in dem Moment eben gesagt, wichtiger ist uns, dass wir Danzig aus dem Reich herauslösen und nicht in Polen eingliedern, sondern da irgendwie so ein Zwischenkonstrukt schaffen. Gerade das Herauslösen ist uns wichtiger, als da irgendwie einen funktionierenden oder wirklich voll souveränen Staat zu schaffen. Das sieht man ja auch daran, was das überhaupt für ein Konstrukt ist. Es ist ja nicht so, dass Danzig als wirklich hundertprozentig souveräner Staat mit Staatsoberhaupt dahingestellt wird, sondern das ist eine Art Völkerbundsmandatsgebiet. Wir haben ja schon über Palästina an der einen oder anderen Stelle gerade in der Lawrence von Arabien-Folge gesprochen. Das war ja auch Völkerbundsmandatsgebiet. Das heißt, da wurde ein hoher Kommissar eingesetzt, der die Mütze auf hatte, um diesen Ausgleich zwischen dem Restreich, zwischen der Weimarer Republik, zwischen Polen und zwischen der Stadt Danzig zu schaffen. Und derjenige, als erstes Sir Reginald Thomas Tower, die Briten haben gerne hohe Kommissare gestellt, war dafür zuständig, diesen Ausgleich zu schaffen, und war auch de facto sowas wie Staatsoberhaupt, weil der eben derjenige war, der bei außenpolitischen Problemen das letzte Wort hatte. Und auch der höchste Repräsentant von irgendwas, in dem Fall dem Völkerbund, dem Vorgänger, da können wir auch mal eine Folge drüber machen, dem Vorgänger der Vereinten Nationen.
Ja, um das nochmal eben ganz kurz einzuordnen, du hattest gerade gesagt, es war eine kleine Stadt, das können wir an der Stelle vielleicht nochmal eben erwähnen. Die Freistadt Danzig hatte 1919 knapp 360.000 EinwohnerInnen. Also es ist jetzt kein Weiler oder kein Dorf in dem Sinne, aber es ist jetzt nicht mit Städten wie Berlin, Warschau oder sowas zu vergleichen, die da im Umkreis, also im etwas gröberen Umkreis natürlich liegen. Und ich weiß gar nicht, das hatten wir, glaube ich, an der Stelle nicht erwähnt. Als dann dieser Beschluss, der Bestandteil des Versailler Vertrags war, getätigt worden ist, dass das Ganze eben von Deutschland losgelöst wird, eine freie Stadt wird, aber trotzdem irgendwie Polen untergeordnet, wie Michi gerade schon erklärt hat, das ist so ein bisschen so ein schwieriges Konstrukt, finde ich. Da müsste man jetzt wirklich in die Texte reingehen und gucken, was da genau gesagt wird. Aber wir haben es ja gerade versucht, so ein bisschen zu erklären, wie es denn auch gehandhabt worden ist, gerade was den Handel und so weiter angeht. Da wurde gegen demonstriert, und am 25. April 1919 sind von diesen 360.000 EinwohnerInnen 100.000 auf die Straße gegangen, weil man eben keinen Bock hatte, sich von Deutschland zu lösen, keinen Bock hatte, an Polen angeschlossen zu werden. Man wollte eigentlich schon, dass das so bleibt, wie es war vorher.
Ja, wollte eine deutsche Stadt bleiben, genau.
Genau, das war natürlich jetzt auch, was das Gebiet anging, schwierig. Ne? Also dann wäre es ja eine deutsche Enklave in Polen geworden, worauf die Polen und auch die Siegermächte natürlich überhaupt keinen Bock hatten, kann man sich vorstellen. Dementsprechend wurde auch trotz dieser sehr umfangreichen Demo nicht klein beigegeben. Es wurde durchgezogen, wie wir ja gerade schon gehört haben.
Genau. Was ganz bezeichnend für die weitere Politik, glaube ich, auch der Stadt selber, solange sie denn selber und alleine Politik gemacht hat, ist, dass sie versucht hat, ab diesem Zeitpunkt, wo dann klar war, okay, ihr sitzt hier zwischen allen Stühlen, ne? Also ihr seid in dem schmalen Landkorridor, den Polen Richtung Ostsee hat, zwischen Deutschem Reich und Polen sitzt ihr irgendwie, ihr sitzt politisch zwischen dem Reich und Polen, oder der Weimarer Republik und Polen, muss man ja da eigentlich immer zum besseren Verständnis sagen, ihr sitzt aber auch politisch zwischen den Siegermächten irgendwie, also den Westalliierten, die dann den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, ihr seid irgendwie nicht richtig eigenständig, sondern ihr habt diesen Völkerbund da, der euch auf die Mütze hauen kann. Da haben die Danziger an der Stelle dann gesagt, okay, wenn das so ist, dann sind wir aber auch hart neutral. Es ist nämlich so, dass direkt 1920 die Rote Armee vor Warschau steht. Ihr erinnert euch vielleicht, russischer Bürgerkrieg, haben wir glaube ich auch eine Folge zu gemacht. Da gab es ja die Weiße und die Rote Armee. Die Rote Armee, die Kommunisten, die dann später das Land übernommen haben, also die Bolschewiki. Und die Weiße Armee, verschiedene Teilgruppierungen von Leuten, die aus unterschiedlichen Motiven nicht wollten, dass die Bolschewiki gewinnen. Also da waren sowohl Kaiser, also Zarentreue dabei, als auch Republikaner, Konservative. Da waren auch einzelne ethnische Gruppen dabei, die eben nicht unter den Bolschewiki leben wollten. Da war aber eben auch ein Teil dessen, dass Polen aus irgendwelchen Gründen gar nicht so Bock hatte, sich von Russland aus regieren zu lassen. Und in diesem Krieg hat sich Danzig eben auch komplett neutral gestellt, obwohl es, oder gerade weil es durchaus in Gefahr war, dann in dem Moment, wo Polen von den Bolschewiki überrannt worden wäre, gleich mitbesetzt zu werden. Und um das zu verhindern, haben sie sich so sehr neutral gestellt, dass sogar alliierte Soldaten, also westalliierte Soldaten, britische, französische, amerikanische Soldaten, das Ausladen von Waffen im Hafen von Danzig machen mussten, die dann nach Polen gebracht werden sollten. Also die Schiffe durften anlanden, soweit war es noch, aber es hat kein Danziger auch nur eine Hand gerührt, um sich in diesen Krieg irgendwie einzubringen. Und das ist tatsächlich, ja, das zieht sich jetzt erstmal durch, würde ich sagen. So die erste Zeit hält man sich zurück damit, irgendwie groß, ich meine, wie auch, ne? Also es ist ja keine Großmacht, die sich irgendwie in Politik einmischen könnte, aber man hält sich halt mal schön bedeckt.
Ja, es gab dann so ein 14-Punkte-Programm von US-Präsident Wilson, das war dann Woodrow Wilson, müsste genau. Es gewesen sein, genau. Und dieser 14-Punkte-Plan sieht eben auch, das ist für uns interessant an dieser Stelle, unter Punkt 13 vor, dass Polen, also die Zweite Polnische Republik, also das war das Staatenkonstrukt, was Polen zu dem Zeitpunkt war, eben freien Zugang zur See behält und das mit einem funktionsfähigen Hafen. Und das Ganze ist eben ja dann über Danzig auch geregelt worden. Und das Problem, was später für Danzig ein Problem wird, ist, dass Danzig natürlich auch, und deswegen haben wir das am Anfang auch schon so gesagt, von diesem Hafen gelebt hat. Ja, also das war der Ostseehafen für Polen. Also nicht nur für Polen, sondern für die umliegenden Gebiete. Und das ändert sich so ein bisschen im Verlauf der Geschichte der Freien Stadt. Danzig zu dem Zeitpunkt hatte das aber auch noch Bestand und war, wie wir ja eben auch schon festgehalten haben, so ein bisschen Lebensader für Danzig. Genau.
Vielleicht noch ganz kurz zu diesem kleinen Krieg, also kleiner Krieg, haha. Dieser Krieg von Polen gegen Sowjetrussland wurde von Polen tatsächlich dahingehend gewonnen, dass die bis zu 250 Kilometer weiter in den Osten ihre Grenze verschieben konnten, als die ursprünglich mal gedacht war. Also durch diese Waffenlieferung wurde auch wirklich was bewirkt, ne? Also Polen hat dann die Sowjets schlagen können, auch aus dem Grund, weil die Sowjets ja sonst noch an einigen anderen Stellen mit weißen Armeen zu tun hatten, die da rummarodierten und erstmal ihre Macht intern festigen wollten. Was dann aus Polen wird, sehen wir ja im Zweiten Weltkrieg.
Ja, es kam dann auch dazu, mit ein bisschen Verspätung, dass Danzig sich eine Verfassung gegeben hat. Das ist passiert am 11. Mai 1922. Da hat dann ein hoher Kommissar des Völkerbundes, das muss man nämlich auch noch dazu erwähnen, es gab immer einen Kommissar des Völkerbundes, der in Danzig gesessen hat. Das hat man so eingerichtet. Das haben die Danziger sich jetzt nicht bewusst, Danziger und Danzigerinnen nicht bewusst gewünscht, sondern...
Nee, also an sich finden wir eigentlich, also ein Staatsoberhaupt brauchen wir nicht. Nee, wir setzen uns da gerne, also auch gerne einen Brite, doch, nee.
Ja.
Finden wir eigentlich gut.
Ne? Also es ging es halt darum...
Außenpolitisch wichtige Typ da.
Genau, ja. Dieser Kommissar vom Völkerbund, den gab es halt schon, um im Hinterkopf diese Problematiken, die zwischen Danzig und Polen auftreten könnten, im Voraus so ein bisschen im Keim zu ersticken. Also das war so ein bisschen so eine, ja, kein richterliches Amt, es war mehr so ein Vermittler, sage ich mal. Ne? Falls dann da mal irgendwie Streitigkeiten entstehen, war der halt die Person, an die man sich wendet, um zu sagen, hier mal, was machen wir denn jetzt? Hier ist scheiße so.
Und das war auch die Person, der man alles Mögliche mitteilen konnte. Ne? Also wir sind ja auch nicht in Zeiten des Internets, wo ich jetzt mal eben alles an die UN faxen kann oder wie auch immer, sondern das war eben auch so eine Sache, dem hat man zum Beispiel gesagt, ey, in diesem polnisch-sowjetischen Krieg wollen wir neutral bleiben, wir werden hier keine Knarre anfassen. Das hat man eben dem Völkerbundskommissar gesagt, dem Hohen Kommissar. Der war im Zweifel derjenige, der entscheiden konnte. Und wenn der nicht entscheiden konnte, weil es irgendwie Probleme gab mit, ich sag mal, Visa oder Zöllen oder so, dann konnte man damit weitergehen an den ans Völkerbundsgericht, also an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Dort konnte man dann im Zweifel noch weiteres klären, aber erstmal höchste Instanz war in Danzig während seines Bestehens als freier Stadtstaat immer dieser hohe Kommissar des Völkerbundes.
Genau. Und der hat dann eben auch 1922 diese Verfassung bestätigt quasi. Der musste da dann nochmal sein Okay zugeben. Du hast gerade von Visa gesprochen. Die Regelung finde ich tatsächlich ganz interessant. Für die Einreise nach Danzig brauchte man kein Visum. Wenn man einen gültigen Reisepass besessen hat, dann durfte da jeder Mensch mit diesem Dokument einfach rein und raus. Also egal, ob du jetzt Deutscher, Franzose, Spanierin, Italiener, Italienerin, wie auch immer, Chinese, du durftest da rein, wenn du so einen Reisepass hast. Andersrum war das ein bisschen schwieriger, wenn zum Beispiel ein Bürger oder eine Bürgerin aus Danzig nach Polen möchte, dann brauchte sie dafür ein Visum. Und die Kosten dafür waren durchaus gar nicht so gering, würde ich das jetzt jedenfalls mal einschätzen. 1923 kostete ein Durchreisevisum, ein polnisches Durchreisevisum für eine Person aus Danzig ca. 32 Schweizer Franken. Ich habe natürlich jetzt nur den Vergleich von heute, was heutzutage ein Schweizer Franken wert ist. Ich könnte mir vorstellen, damals war die Kaufkraft eines Schweizer Frankens noch ein bisschen höher als heute. Mhm. Dementsprechend ist das gar nicht so wenig. Es kommt natürlich darauf an, wie gut du situiert bist, aber das konnte sich, glaube ich, nicht mal eben jeder und jede leisten. Dementsprechend ja, haben dann auch Staaten wie Deutschland, Österreich und Schweiz nebst der Tschechoslowakei die Visumspflicht für Danziger StaatsbürgerInnen aufgehoben.
Polen hört anscheinend ganz genau nicht. Hin. Genau, hört nochmal ganz genau hin. Polen nicht.
Das heißt, um überhaupt aus Danzig auf dem Fußweg, also Landweg, rauszukommen.
Ja, im Osten konntest du.
Aber dann warst du in Russland, oder was?
Nee, Kaliningrad ist doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg Enklave der Sowjets und dann Russen geworden. Nee, das war zu dem Zeitpunkt die deutsche Provinz oben Königsberg,
Ostpreußen. Ach, stimmt, die hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ja gut, also du konntest im Osten, hattest du eine direkte Grenze zu Deutschland, da konntest du also raus, ohne Visum und von da dann irgendwie mit dem Schiff über der Ostsee oder was weiß ich, ne, also ja, also die Option, ne, das gab's halt, aber wenn du nach Westen raus wolltest, musst du es halt durch Polen durch. Also finde ich interessant, dass das nicht irgendwie geregelt worden ist, dass man da nicht sagt, hör mal zu, schon bei Einrichtung dieses Konstruktes zu sagen, hör mal zu, wir machen jetzt mal das anständig hier. Ne? Wenn jemand aus Danzig raus möchte, dann muss er dafür nicht 32 Schweizer Franken bezahlen. Also es wird nicht in Schweizer Franken abgerechnet worden sein, aber das ist jetzt der Vergleichswert, den wir oder den der Wert, den wir hier in den Quellen bekommen haben.
Naja, so Zollunion, Schengen-Abkommen und sowas war einfach nach dem Ersten Weltkrieg noch wirklich gar nicht so weit entwickelt und man hat da gar nicht so viel drüber nachgedacht wie heute. Deswegen war das relativ normal, trotzdem ist es bezeichnend, dass eben das Deutsche Reich sagt, ach komm, und Polen halt nicht. Zeigt aber auch, genau wie die gesamte Verfasstheit der Stadt Danzig, dass man sich eher an dem Deutschen Reich, an der Weimarer Republik orientiert. Man orientiert sich auch mit der Verfassung an der Weimarer Republik. Man arbeitet also im Endeffekt mit ja ähnlichen Begriffen und Begrifflichkeiten, mit ähnlichen politischen Ämtern und Kammern und sowas. Was man natürlich nicht übernehmen kann, ist dieses Amt des Reichspräsidenten, weil man eben diesen hohen Kommissar vor der Nase hat. Deswegen schafft man einen Volkstag als Parlament, Das, ja, mit 120 Sitzen, wenn ich richtig informiert bin, genau, mit 120 Sitzen ein ja, Stadtparlament eben war und dazu gehört dann eben ein Senat als Exekutive mit Senatoren, die halt die Ämter von Ministern sozusagen übernehmen. Zusätzlich übernimmt man den Großteil der Gesetzgebung des Deutschen Kaiserreichs. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie, was weiß ich, wie viele Gesetze neu geschrieben hätte, sondern man nimmt die Gesetze des Kaiserreichs aus dem Ersten oder vor dem Ersten Weltkrieg und führt die einfach in dieser Form in Danziger Rechtsprechung und als Danziger Gesetze weiter. Das BGB zum Beispiel hat man eben an der Stelle einfach so, wie es vorher war im Reich, wie man es vorher also auch schon kannte, benutzt, hat aber nicht mehr die oberste Instanz irgendeines Reichsgerichts oder so. Man hat nicht dann in Deutschland angerufen und gesagt, Leute, wir haben hier so einen Streitfall irgendwie über diesen, jenen oder welchen Paragraphen. Wie haben denn eure höchsten Gerichte da entschieden? Sondern da ist tatsächlich dann die Rechtsprechung eigenständig geworden. Die gesamte Legislative und Judikative laufen also ab diesem Zeitpunkt 1920 einen eigenen Weg und können sich also auch unabhängig von der Weimarer Republik entwickeln. Trotzdem ist die Grundlage exakt die gleiche. Außerdem muss man tatsächlich eine eigene Währung schaffen. Und das tut man auch mit dem Danziger Gulden, der von der Bank Danzigs rausgegeben wird. Also es ist also wirklich dahingehend, was die Wirtschaftspolitik, was die Rechtsstaatlichkeit, was die Politik selbst, also dieses, wie verfasst sich der Staat und so, Verfassung und so weiter angeht, dahingehend ist es ein wirklich eigener Staat. Außenpolitisch ist es, wie gesagt, schwierig. Außenpolitisch hängt da dieser hohe Kommissar dazwischen und natürlich auch bei allen Rechtsprechungen, die man immer mal so hat, wird dieser hohe Kommissar darauf achten, dass die Rechte der polnischen Minderheit, also derjenigen, die aus Polen gekommen sind und in Danzig arbeiten, die aus Polen gekommen sind, und sich in Danzig niederlassen und auch anderer Minderheiten. Und da wird es gerade ab den 30er Jahren, wie ihr euch denken könnt, für die jüdische Minderheit besonders interessant und nicht das Gute interessant, was da die Minderheitenpolitik angeht. Da hat eben dieser hohe Kommissar einen Daumen drauf. Und da passt der hohe Kommissar auch auf, dass es da eben eine Gleichberechtigung gibt, dass es da keine Probleme gibt. Weil sobald man mit der polnischen Minderheit in Danzig aneinander geraten wäre, hätte es massive Probleme mit Polen gegeben und Probleme mit Polen wären für Danzig schnell wirtschaftlich sehr, 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 sehr tödlich geworden, weil eben diese Stellung als Handelspunkt Polens so wichtig für das Bestehen der Stadt und das wirtschaftliche Überleben der Stadt war. Probleme mit der jüdischen Bevölkerung kommen ja erst durch die Nazis, werden auch anders wahrgenommen, aber ich glaube, da können wir besser im Detail im weiteren Verlauf nochmal drauf eingehen, weil wir müssen uns erstmal die 20er Jahre angucken, bevor wir jetzt wirklich in die 30er Jahre gehen, oder?
Ja, beziehungsweise haben wir jetzt, glaube ich, schon das meiste zu den 20er Jahren gesagt. Was wir noch erwähnen können, ist, dass es am 13. November 1927 zu einer Wahl kommt, also zu einer ganz regulären Wahl des Volkstages. So hieß eben das, was hier bei uns zum Beispiel heute der Bundestag ist. Und im Vergleich zu 1923, wo eben die erste Wahl sozusagen stattgefunden hat, verschiebt sich das politische Kräfteverhältnis extrem nach links. Das heißt, die Danziger Sozialdemokraten wurden mit 42 Sitzen stärkste Partei im Volkstag.
Also nicht nach extrem links, sondern einfach nur nach links. Ne? Vorher ja, hatte man okay. Halt, die Verschiebung ist stark, daher extrem, aber es geht nicht in Richtung kommunistischer Partei, sondern es geht in Richtung, und das finde ich schön, der SPD. Der Sozialdemokratischen Partei Danzigs.
Ja, funktioniert. Nicht nett. Ne?
Funktioniert, genau. Vorher war das eben so, dass da viel deutschnational gewählt wurde, viel Zentrum gewählt wurde. Und das verschiebt sich an dieser Stelle. Und das ist die dritte reguläre Wahl, also die dritte Amtsperiode im Endeffekt. Die erste reguläre Wahl hat 1923 stattgefunden. Vorher gab es eben diese verfassungsgebende Versammlung, die sich zum Volkstag umbenannt hat, ne, von 1919 bis 1923 im verfassungsgebende Versammlung und Volkstag, dann reguläre Wahl und dann 4 Jahre später eben 27 wieder eine reguläre.
Genau. Das bedeutet jetzt natürlich auch, dass die Deutschnationalen, von denen Michi gerade schon gesprochen hat, die jetzt eher gegen Verständigungspolitik waren. Ne? Also die Sozialdemokraten waren eher für, ich benutze jetzt dieses Wort Verständigungspolitik, was eben meint, okay, wir müssen uns hier eben vor allem mit Polen gutstellen und wir müssen dafür sorgen, dass wir mit denen ja in Frieden und in ja,
die Deutschnationalen haben halt gesagt, deutsche Nation, ahoi, ahoi, wir wollen da wieder rein und was scheren uns dann die Polen?
Genau. Und so hat sich eben gegen die Sozialdemokraten eine sehr starke oppositionelle Verbindung gebildet, die 1930 tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die Regierung gestürzt worden ist. Der damalige Senatspräsident Heinrich Sahm wurde gestürzt und auch die Polen fanden das nicht ganz so cool, kann man an der Stelle mal sagen. Kann man verstehen. Ne? Und das Polen.
Ich wollte gerade sagen, also es ist halt einfach, alle anderen Parteien tun sich zusammen, nur um möglichst diese Ausgleichspolitik mit Polen irgendwie kaputt zu kriegen.
Ja, und da kommt
Heinrich Sahm war übrigens nach seinem Sturz dann Oberbürgermeister in Berlin, also ist wohl weich gefallen.
Ja, das hört sich so an. Also was dabei rauskommt, ist auch, dass der Handelshafen von Danzig, von dem wir eben schon mal gesprochen haben, eigentlich seinen Status so ein bisschen verliert. Er sinkt, so heißt es in den Quellen, zum Speditionshafen für polnische Massengüter hinab. Also da findet jetzt weniger dieser Warenaustausch statt, sondern es ist einfach nur noch so polnischer Import für günstiges Krams. Und der Hafen, und wenn wir da jetzt mal wieder auf die Karte gucken, Gdynsk, so würde ich es aussprechen, Gdynsk. Ich glaube, das ist heutzutage das, was auf der Karte Gdynia heißt. Der ist nämlich ums Eck. Ja, der liegt auch in dieser Danziger Bucht, ist aber eben polnisches Staatsgebiet. So, und die Polen haben halt gesagt, ja, okay, dann bauen wir da unseren eigenen Hafen, ne?
Ja. Ja gut, ne? Also, wie würdest du es machen?
Ja, auch so, glaube ich, ne? Also, vor allem, wenn ich dann politisch sehe, dass sich da das in Danzig eher in die Richtung antipolnischer Haltung entwickelt. Wir müssen auch noch ein weiteres Stichwort erwähnen, was vielleicht in den 20ern so ein bisschen aufgekommen ist. Ne? So eine kleine weltliche Wirtschaftskrise.
Ja, ein bisschen.
Bisschen so, ne, kam da auch mal nochmal ums Eck.
Ihr erinnert und dann, euch an die Fotos von Leuten, die ein Schild um den Hals tragen, übernehme jede Arbeit. Die Zeit, ne? Also wirklich große Not durch diese Weltwirtschaftskrise, den Schwarzen Freitag und so weiter.
Genau. Und das begünstigt natürlich auch noch die Wirtschaftskrise, nicht die Weltwirtschaftskrise, sondern die Wirtschaftskrise, die gleichzeitig auch in Danzig einhält. Also wir haben auf der einen Seite den Rückgang der Bedeutung des Hafens und auf der anderen Seite generell die Weltwirtschaftskrise. Also da ist gerade mit der aktuellen Situation, also die aktuelle Situation ist gerade nicht so beliebt, das könnte man festhalten. Und sowas sorgt natürlich dann auch immer dafür, dass die Leute mal, das, was wir gerade nicht haben, war sowieso besser, sagen. Und was haben wir gerade nicht? Den Anschluss an Deutschland. Die haben uns nach dem Zweiten Weltkrieg quasi an Polen angeschlossen mit so einer komischen Regelung. Und vorher war alles besser. Oh. Und das sorgt eben dafür, dass natürlich dann die eher rechtsausgerichteten, die eher konservativen Parteien mehr Zuspruch bekommen in den 30er Jahren.
Eine Partei, die aber nicht so viel Zuspruch bekommt, was tatsächlich in den 30er Jahren ja sonst schon durchaus auf einem gewissen Maß der Fall ist. Also Anfang der 30er Jahre sind eben die Nazis, die NSDAP, die in der Weimarer Republik eben immer mehr gewinnt, immer mehr Prozentpunkte gut machen kann, im Reichstag sitzt und so weiter, langsam anfängt, den Reichspräsidenten unter Druck zu setzen. In Danzig ist die NSDAP bedeutungslos.
Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch. Das
Sommer
sorgt dafür,
1930, genau.
Genau, dass im Sommer 1930 ein gewisser Herr Hermann Göring mal in Danzig vorbeiguckt, um mal zu schauen, was können wir denn da mal machen, dass die NSDAP auch in Danzig ein bisschen mehr Boden gut machen kann. Und so empfiehlt Göring Adolf Hitler den Reichstagsabgeordneten Albert Forster in Danzig zu installieren.
Und den könnt ihr euch jetzt mal direkt merken, weil genau. Forster ist tatsächlich wichtig.
Ja.
Wichtig für Danzig. Auch wieder, ne? Manchmal so trockene Enzyklopädien. Albert Maria Forster war deutscher Politiker und Kriegsverbrecher.
Ja, auf den Punkt gebracht. Also auf jeden Fall wie schon gesagt, der kommt vorbei, wird auch direkt NSDAP-Gauleiter in dieser Region.
Also Parteichef für die Region.
Ja, genau. Und es ist klar, was der möchte. Der möchte eben Danzig so sehr wie möglich NSDAP-mäßig vorbereiten. Nee, andersrum. Er möchte auf jeden Fall dafür sorgen, dass die NSDAP da so stark wie eben möglich wird in Danzig. So.
Er will sogar die NSDAP hier so stark machen, dass Danzig nationalsozialistischer Vorposten wird, weil er eben glaubt, durch diese Sonderkonstellation an Polen, nicht an Deutschland angeschlossen, irgendwie an Polen angeschlossen, irgendwie Stress mit Polen, dadurch hat man doch irgendwie was in der Hand, dadurch kann man doch irgendwie hier versuchen, die Leute möglichst aufzuwiegeln und es geht auch auf eine Art ganz gut, das kann man durchaus festhalten. Was ihr euch merken müsst, ist, er ist kein Danziger. Er ist nicht in der Lage, in Danzig und für Danzig irgendwelche politischen Ämter einzunehmen. Er kann nur Parteichef in Danzig werden. Er kann aber nicht Bürgermeister, es gibt keinen Bürgermeister in Danzig, nur in den umliegenden kleineren Städten werden. Er ist maximal Politiker. Also es ist so wie, keine Ahnung, Friedrich Merz ist ja bei uns aktuell Parteichef der CDU. Wenn der jetzt aber Niederländer wäre, dann dürfte er wahrscheinlich immer noch Parteichef der CDU sein. Ich kenne die Statuten der CDU nicht. Aber er dürfte nicht Bundeskanzler werden ohne Staatsbürgerschaft. So, und da ist es eben genauso. Der Forster darf nicht Danziger Volkstagsabgeordneter werden, aber eben Parteiämter haben.
Wie ist es denn mit Habeck? Hat der eine doppelte Staatsbürgerschaft? Der ist doch Däne. Oder ist der Deutscher und hat nur dänischen Hintergrund? Ich weiß das gar nicht genau.
Ich weiß das doch auch nicht. Der hätte Kanzler werden können, da bin ich mir relativ sicher.
Also muss er ja wahrscheinlich auch irgendwie...
Also der muss auch eine Staatsbürgerschaft haben und eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wahrscheinlich nicht so. Studium in Roskilde. Nee, der ist qua Staatsbürgerschaft.
Okay, gut. Ob er dann noch irgendwie...
Er spricht fließend Dänisch. Keine Ahnung. Vielleicht glaube nicht, dass er in Dänemark was werden könnte.
Okay.
Aber...
Gut, so, das haben wir jetzt auf jeden Fall geklärt, wie das Ganze mit dem Herrn Forster da vorgefallen ist.
Das müsst
ist.
Ihr euch merken, weil das wird noch ignoriert. Yay.
Ja, und was da natürlich auch, was heißt natürlich, ich sage natürlich, weil das in der Zeit auch in Deutschland schon en vogue war, diese Meinung, dass man auch die Folgen der Weltwirtschaftskrise und die Wirtschaftskrise generell so ein bisschen den Juden in die Schuhe schieben wollte. Ne? Also man hat generell gesagt, okay, Angehörige des jüdischen Glaubens und der jüdischen Kultur, die sind sowieso hier verantwortlich dafür, mitverantwortlich dafür, dass es uns so scheiße geht. Ne? Kennt man ja, man sucht irgendeinen Sündenbock und das wird ja nicht erst seit dieser Zeit dann auch gerne mal Juden und Jüdinnen in die Schuhe geschoben. So auch zu diesem Zeitpunkt, und das steht natürlich auch gerne mit auf der Agenda der NSDAP, dass man da gegen vorgehen möchte, kann man sich denken bei dieser Partei. So.
Jetzt ist es so, dass schon im November 1930 bei der nächsten Volkstagswahl, der Volkstag wurde extra verkleinert tatsächlich, wahrscheinlich auch infolge der Wirtschaftskrise, auf 72 Personen, haben die Nazis 12 Abgeordnete, sind zweitstärkste Partei, sind aber nicht an der Regierung beteiligt. Da ist aber wieder so ein, von diesem Linksruck, den es vorher gab, so ein Rechtsruck zu erkennen. Deutschnationale Volkspartei, Zentrum und nationaler Block bilden eine Regierung, also eher eine sehr rechte Regierung, unter Duldung der Nazis, also unter Duldung der NSDAP. Und damit ist es so, dass zwar formell die NSDAP keine Regierungsgewalt hat, sie aber in der Stadt schon mal machen können, was sie wollen, zu großen Teilen. Und sie fangen halt mit dem genau dem gleichen Programm an, mit dem sie zwei Jahre später, in der Weimarer Republik in Deutschland anfangen werden. Ne? Also, oder was sie da auch jetzt schon, aber eben ohne Regierungsgewalt vor sich hertragen, eben gegen Sozialdemokraten vorgehen, gegen Jüdinnen und Juden vorgehen, das Ganze aber immer noch eher mit nicht gewalttätigen Mitteln. Das ändert sich dann im nächsten Jahr 1931, wo dann politisch motivierte Schlägereien zur Tagesordnung gehören, immer wieder Leute sich auf offener Straße bekriegen, bürgerkriegsähnliche Zustände, Schlägereien stattfinden und die SA der Nazis, die Sturmabteilung, die es eben auch hier gibt, die NSDAP ist da komplett durchorganisiert, genau wie in der Weimarer Republik, sind hier häufig diejenigen, die die Oberhand gewinnen. Es gibt zwar immer mal Leute, die auch auf der Nazi-Seite bös zusammengeschlagen werden. Es gibt auch sogar Tote, aber das wird eher als ja, Fanal benutzt, eher als Fackel, die man hochhalten kann, wo man sagen kann, hier, wir haben sogenannte Blutzeugen in den Worten der Nazis, die wir jetzt nochmal mehr rächen müssen. Also ihr könnt euch einfach vorstellen, obwohl sie nicht in Regierungsgewalt sind, gehen sie gegen jeden und alles vor, was ihnen nicht passt. Und fangen auch schon an, Jüdinnen und Juden zu drangsalieren, auf offener Straße zum Boykott ihrer Geschäfte aufzurufen. Und es wird eine sehr aufgeladene Stimmung in der Stadt.
Ja, in den ersten 4 Monaten des Jahres 1931 meldet die Danziger Zeitung rund 80 politisch motivierte Schlägereien, bei denen 4 Personen getötet werden und 120 weitere verletzt. Die Regierung guckt da eher so ein bisschen weg.
Sind die Rechten,
weil sie auch so ein bisschen von der Unterstützung der nationalsozialistischen Abgeordneten abhängig war. Ja, also da konnte man eben nichts gegen sagen, weil man sonst als Regierung handlungsunfähig war. Und wenn man sich jetzt anhört, wer so für diese Schlägereien auch mitverantwortlich war, dann ist der Begriff SA sicherlich so ein Punkt, denn auch in Danzig gab es zu dem Zeitpunkt die sogenannte Sturmabteilung, also Hitlers SA kennt man schon, in Danzig dann eben angeführt von Max Linzmeier. Und ja, das ist halt so ein Punkt, wo man auch schon sieht, ja, das wird genauso gehandhabt oder sehr ähnlich gehandhabt wie in Deutschland selbst zum Beispiel. So, Jahresende 1932, wir kommen nochmal auf die Wirtschaftskrise zurück, erreicht die Arbeitslosigkeit in Danzig einen Höchststand von knapp 400.000 EinwohnerInnen sind 41.000 arbeitslos, also das sind 10%, das ist schon echt eine riesengroße Summe. Ja. Und nichtdestotrotz ist die jüdische Bevölkerung in Danzig ein Leidtragender dieses Geschehens.
Dazu kommt gerade deswegen.
Ja.
Also es ist halt einfach so, dass die Nazis, die sich jetzt hier schon massiv in die Regierung ja nicht reingezeckt haben, sondern die halt stützen, dass die halt die Schuld an dieser Arbeitslosigkeit den Juden in die Schuhe schieben. Und das ist auch besonders einfach, weil in Polen sind die Gesetze, in Polen ist da ja noch eigenständige Republik, ne? Haltet das im Kopf. Und trotzdem ist es so, dass es in Polen, das sich gerade in Richtung von zu einem eher autoritäreren Staat entwickelt. Auch dort gibt es antisemitische Gesetzgebung und die Juden in Polen, Jüdinnen und Juden, sehen in Danzig noch den besseren Ort für sich und gehen deswegen arbeitslos, wie sie häufig sind, weil die Gesetze in Polen so beschissen für sie sind, gehen sie nach Danzig und sind da natürlich weitere Menschen, die in diesen Pool der Arbeitslosen dazukommen und die im Zweifel einen Job bekommen, von dem die Nazis dann behaupten können, ja, den hätte ja sonst ein Danziger bekommen. Ist natürlich totaler Schwachsinn, aber es ist eben etwas, was den Nazis durchaus hilft und was die Nazis auszuschlachten wissen.
Denn dort gibt es auch eine Bewegung, unabhängig von den Geschehnissen in Deutschland und in Danzig gegen die jüdische Bevölkerung. So gibt es zum Beispiel in den jüdischen Universitäten, ich glaube ab 33, extra Ghetto-Bänke für Juden und Jüdinnen. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die kriegen in den Universitäten schon gesonderte Plätze. Und ja, das zeigt auch so ein bisschen die Stimmung der damaligen Zeit. Dazu kommen dann auch noch finanzielle Geschichten. Also es gibt auch noch Punkte, in denen zum Beispiel die jüdischen, ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht auf Privatleute, sondern das bezieht sich mehr auf, jetzt muss ich an der Stelle gerade mal eben gucken, es bezieht sich hier auf die jüdische Gemeinde, die Organisation der jüdischen Gemeinde, die vorher eben aber auch sehr finanzkräftig war und dadurch auch durchaus öffentliche Projekte gefördert hat, gerade auch im jüdischen Bereich. Das heißt, die haben Lehrvorträge in der Synagoge finanziert, die haben Deutschkurse für Zuwanderer gefördert, die haben Geld in den Synagogenbau investiert und so weiter und so fort. Und auf einmal kommt das Finanzamt um die Ecke und sagt, ja, wir hätten jetzt gerne doch mal Steuern, die wir euch vorher eigentlich gestundet haben, zurück. Also gestundet heißt, dass man gesagt hat, okay, die Bezahlung dieser Steuern könnt ihr auch zu einem späteren Zeitpunkt tätigen. Und da kamen die dann auf einmal um die Ecke und haben gesagt, ja, wir würden jetzt doch gerne mal das Geld sehen. Banken, ne, haben auf einmal gesagt, ja, ihr habt Kredite bei uns aufgenommen, wir hätten jetzt gerne jetzt die Rückzahlung der Schulden und so weiter und so fort. Also das sind alles so kleine Drangsalierungen, nicht nur kleine, sondern das sind Drangsalierungen, die dann gegenüber der jüdischen Gemeinde getätigt werden. Und das sorgt natürlich auch dazu, das sorgt natürlich auch dafür, dass da auch dieses Kulturelle so ein bisschen einen Niedergang erfährt und allgemein die Stimmung unter der jüdischen Bevölkerung alles andere als gut war. So.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass nicht nur die NSDAP, sondern auch die anderen Deutschkonservativen gegen die Juden immer wieder hetzen. Und das schlägt sich auch in Wahlergebnissen nieder. Wo 1930 in Wahlen zum Volkstag, das ging jetzt aber schnell, ne? Doch genau, wo 1930 die ja noch zweitstärkste Kraft geworden sind, die Nazis, ist 1933, die Wahlen sind also ein bisschen früher, nicht nach 4 Jahren, sondern eher nach 3 Jahren, sogar nach 2,5 Jahren, sind die Nazis 1933 stärkste Kraft. Ab Juni 1933 sind also die Nazis in Danzig an der Regierung, so wie sie kurz vorher schon im Reich an die Regierung, wie Hitler im Reich an die Regierung gekommen ist und sich dann eben mit einem Ermächtigungsgesetz das Reich, die Weimarer Republik eben untertan gemacht hat. Und so ähnlich versuchen oder machen es die Nazis hier jetzt auch. Sie haben zwar nicht die für eine Verfassungsänderung erforderliche Zweidrittelmehrheit, aber das ist denen eigentlich relativ Wumpe, weil im Endeffekt ziehen sie ihren Stiefel trotzdem durch, sorgen für Gleichschaltung von Medien, Gleichschaltung von Gewerkschaften, obwohl die Arbeiterschaft da eigentlich gegen ist. Sorgen mit Dingen, die sie eigentlich schon, also die sie in Deutschland erprobt haben, sorgen sie eben auch hier für eine faktische Alleinherrschaft und werden auch diese Macht in Danzig nicht mehr abgeben bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie haben natürlich anders als im Reich das Problem, dass sie eigentlich nominell noch diesen hohen Kommissar vor der Nase sitzen haben. Der hält sich aber immer weiter zurück, beziehungsweise Sean Lester, der bis 1936 der Oberkommissar ist, versucht es mit Ausgleich, versucht es damit, möglichst niemanden gegen sich aufzubringen und schafft es damit nicht, den Nazis entgegenzutreten. Die haben auch immer noch das Pfund in der Hand zu sagen, naja, wir haben hier 3 Player. Wir haben das Deutsche Reich, die haben voll Bock auf uns. Wir haben Danzig, die haben voll Bock auf uns. Und wir haben auf der dritten Seite haben wir Polen. Und Polen hat ja eine rechtskonservative Regierung. Polen hat zu dem Zeitpunkt einen Freundschaftsvertrag mit dem Deutschen Reich, wo es dann auch wieder mit der Wirtschaft in Danzig zumindest ein bisschen bergauf geht, weil eben Handelswege wieder eher durch Danzig durchlaufen. Und diese 3 Player sind sich ja halbwegs einig und da sagen, vielleicht auch mit einer gewissen Berechtigung, im Nachhinein schaut man sich das natürlich und dann sagt man, hackt's, aber da sagt dieser hohe Kommissar natürlich, naja, ich habe doch hier 3 Leute, 3 Player, die sich eigentlich halbwegs einig sind, ich muss da nichts schlichten, da werde ich jetzt auch nicht schauen, dass ich in die Verfassung der Stadt Danzig reinschaue und gucke, ob die Regierung denn verfassungstreu handelt. Dafür haben die eigentlich einen eigenen Gerichtshof, da können die sich selber drum kümmern. Wenn ich da jetzt reinregiere, wenn ich da jetzt zum Beispiel die Frage stelle, was das denn soll, dass die jüdische Bevölkerung immer mehr drangsaliert wird. Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann fliegt mir hier aber dieses Konstrukt Reich Polen Danzig auseinander und dann habe ich ja gar nichts gewonnen. Dann fliegt mir nämlich meine Stadt Danzig auseinander, die ich ja eigentlich versuche zusammenzuhalten. So funktioniert es ja halbwegs und in dem Moment, wo dann dieser Sean Lester sagt, sag mal, es geht nicht mehr, was macht ihr denn hier? Da hat er keine andere Wahl mehr, als zurückzutreten. Danach kommt so ein Schweizer Professor und dadurch ist im Endeffekt am Anfang jemand, der sich zurückhält und irgendwann springt ihm der Draht aus der Mütze, aber anstatt was zu tun, tritt er zurück und dieser Schweizer Professor ist sowieso noch wesentlich zurückhaltender. Also im Endeffekt mit dieser Machtergreifung der Nazis ist der Weg schon geebnet dafür, dass Danzig zum Deutschen Reich zurückkehren wird, weil die Nazis das auf jeden Fall vorhaben und die Nazis ihre Politik von Minderheitenunterdrückung, von im Endeffekt dem, was sie eben im Deutschen Reich auch vorhaben, von Mord an den Juden und so weiter, dass sie das einfach da schon im Kopf haben und da schon durchziehen wollen und dass da schon der Weg dahin eigentlich geebnet ist. Und das ist eben mit dieser Machtübernahme der Nazis in Danzig 1933 der Fall. Trotzdem geht die Geschichte ja noch weiter.
Ja, was man nochmal eben an der Stelle ganz kurz erwähnen kann, wir haben jetzt viel über die antijüdische Politik gesprochen und über die Drangsalierung. Das funktioniert in Danzig nicht ganz so gut wie in Deutschland zum Beispiel. Ja, also es gab ja in Deutschland am 1. April 1933 einen reichsweiten Judenboykott, wo man dann eben auch gesagt hat, okay, es wird nicht mehr eingekauft bei denen und so weiter und so fort. Das hat man in Danzig auch versucht. Dort hat man versucht, das Ganze nachzuahmen. Man hat Flugblätter verteilt, man hat jüdische Läden und so weiter überwacht und wollte eben verhindern, dass die Danziger dort einkaufen. Aber ja, die Bevölkerung, war das zumindest 1933 relativ egal. Ne? Die haben gesagt, nö, also es gab keine Ausschreitungen, es gab keine Schließung von Läden oder persönliche Belästigung von Käufern. Es liegt natürlich auch so ein bisschen an der Vorgehensweise der SA zu dem Zeitpunkt. Also da hat man sich wohl einfach dazu entschieden, jetzt nicht wirklich so aktiv die Käufer daran zu hindern, dort einzukaufen wie im Deutschen Reich. Aber trotzdem haben die Danziger und Danzigerinnen wohl auch dem Ganzen nicht besonders viel Beachtung geschenkt. Ne? Das kann man an der Stelle auch nochmal kurz erwähnen. Ja, ich muss hier gerade mal eben kurz gucken. Das mit den jüdischen Ghettobänken in den polnischen Universitäten gab es übrigens ab 1937. Das haben wir gerade, sind wir euch noch schuldig geblieben. Ab 1937 gab es dann auch eben extreme jüdische Auswanderungszahlen. Also da hat man dann auch wohl verstanden, von den ca. 11.000 Danziger Juden und Jüdinnen sind innerhalb eines Jahres 4.000 ausgewandert, beziehungsweise haben sich genötigt gefühlt, die Stadt zu verlassen, sind dann teilweise, wenn die Finanzkraft eben nicht da war, zurück nach Polen gegangen. Die wohlhabenderen Menschen sind dann entweder nach Palästina oder nach Amerika oder in andere westliche Länder gegangen. Es gab auch Bestrebungen und da würde ich euch auf jeden Fall mal die Geschichte Israels empfehlen, was wir vor kurzem aufgenommen haben. Das schließt daran eigentlich direkt an. Gab es auch in Danzig ja so Bestrebungen, die Jugend darauf vorzubereiten und dafür zu unterrichten, dass man in Palästina eben eine neue Heimat aufbauen kann.
Was vielleicht noch oder was vielleicht ein bisschen Verständnis oder ein bisschen mehr Verständnis dafür bringt, warum der Völkerbund, der ja eigentlich an so einer Stelle hätte einschreiten müssen und der auch von der jüdischen Bevölkerung in Danzig durchaus angerufen wurde, in Person von Sean Lester, diesem hohen Kommissar, aber auch über den höchsten Gerichtshof, warum der nicht gehandelt hat, ist, der Völkerbund hatte so langsam einfach auch irgendwann keinen Bock mehr, sich mit Danziger Innenpolitik zu beschäftigen. Ihr müsst euch das eben auch überlegen. Da sitzen hohe Diplomaten des British Empire, Frankreichs, von den USA und von weiteren Staaten und sitzen da in Genf und kriegen halt irgendwie die Mülltonnenverordnung 34b, Menschen jüdischen Glaubens bekommen keine Restmülltonne mehr. Ja, also um solche Gesetzgebung geht es, die halt immer wieder, weil das eben so eine Politik der Nadelstiche durch die Nazis war, hier was wegschneiden, da ein Recht beschränken, da eine Möglichkeit einschränken, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und jedes Mal konnte sich die jüdische Bevölkerung halt nirgendwo anders beschweren als bei Sean Lester und beim Völkerbund. Und Sean Lester hat immer mal wieder gesagt, naja, finde ich scheiße, Völkerbund, mach doch mal was. Und dann sitzen da eben diese hohen Herren und gucken sich dann halt irgend so eine Verordnung an und dann hatten die irgendwann keinen Bock mehr drauf. Deswegen haben sie ein Dreierkomitee gegründet aus Großbritannien, Frankreich und Portugal, deren Diplomaten sich drum kümmern sollten. Und dieses Dreierkomitee hat sich das angeguckt und gesagt, sag mal, tut er den Note? Was haben wir jetzt auch nichts mit zu tun, hatte da auch keinen Bock drauf. Und daraufhin haben die halt gesagt, naja gut, der nächste Staat, der daneben dran ist, der sich da möglicherweise drum kümmern kann, ist halt Polen. Jetzt war Polen aber über diesen Freundschaftsvertrag mit dem Reich durchaus gewillt, das Reich einfach mal in Danzig machen zu lassen, weil die sich natürlich gedacht haben, naja, der Hitler ist auf Krawall gebürstet, das haben die ja schon begriffen. So. Und Hitler hat eben auch über den Anschluss Österreichs, über die Machtübernahme im Sudetenland, die Übernahme der Tschechoslowakei, solche Sachen, immer wurde es immer klarer, worauf es hinausläuft. Und dann haben natürlich die Polen an der Stelle auch immer wieder gesagt, dann halten wir jetzt mal die Füße still, dann provozieren wir denen nicht weiter. Dass das am Ende nicht gut ausgegangen ist, keine Frage, aber aus der Sicht der Zeit, bevor eben der Krieg losgegangen ist, war es für Polen wesentlich sinnvoller aus seiner Sicht, da eben die Füße stillzuhalten, weil es eben nur in Anführungsstrichen um eine kleine Stadt ging. Und als Sean Lester dann eben sein Amt niederlegt, in dem Moment, wo der hohe Kommissar eben aus der Gleichung verschwindet, gibt es niemanden mehr, an den man sich wenden kann von Danzig aus. Und das ist tatsächlich so, sobald der sein Amt niederlegt, wird auch direkt die SPD verboten. Also dieser Moment, dass dieser hohe Kommissar als letzte Instanz ausfällt und dieser Schweizer Typ da irgendwo eingesetzt wird und nichts mehr damit zu tun hat, ab dem Moment ist es im Endeffekt so, dass, und das ist am 14. Oktober 1936 spätestens der Fall, dass Danzig wirklich gleichgeschaltet und unter Nazi-Herrschaft und zwar vollständig ist.
Ja, so. Also wir können noch mal eben, du sagst gerade, dieser Schweizer Typ, es gibt noch einen offiziellen Nachfolger von Sean Lester und zwar den Schweizer Professor Karl Jakob Burkhardt. Aber ich sag mal so, wenn ich der Karl Jakob gewesen wäre, ne, dann hätte ich mich da auch irgendwo in mein Büro gesetzt und hätte gesagt,
ich bin Karl Jakob, ich weiß von nichts.
Genau, ne? Der Kaffee ist lecker hier, ne? So, also da war der Zug einfach schon abgefahren. Man könnte jetzt sagen, wieso, der muss doch da dann Zivilcourage, der muss doch Courage zeigen und so weiter und so fort. Ja, also in der Zeit, in der Sean Lester abgedankt hat und in der er dann eingesetzt worden ist, ja, ist das Kind komplett in den Brunnen gefallen. Die Zeit hat gereicht, der konnte überhaupt nichts mehr machen. Und im Endeffekt ist er ja auch nur, also er ist ja nicht mal ein verlängerter Arm des Völkerbundes, zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr, sondern der ist ja eigentlich nur so ein mahnender Zeigefinger gewesen. Mhm. So, und jetzt kann er da rummahnen, wie viel er will. So, und im Zweifel kriegt er dafür noch einen auf den Deckel. Also, ja, den hättest du da auch einfach gar nicht hinsetzen können. Das hätte
also wie weit die Eingliederung schon stattgefunden hatte zu dem Zeitpunkt, sieht man vielleicht daran, dass die Gestapo, ja, die geheime Staatspolizei aus Berlin, die deutsche, die Nazi-Gestapo, dass die Danziger Polizei schon mal kommandiert hat, als Sean Lester gerade, also im Oktober, als Sean Lester gerade abgedankt hatte. Die SPD wird, wie gesagt, aufgelöst und die weiteren Parteien folgen kurz darauf. Also im Mai 1937 wird die Deutsch-Nationale Partei aufgelöst, die Zentrumspartei wird aufgelöst, die KPD wird aufgelöst. Na klar, das ist eigentlich mehr die erste, die aufgelöst würde, was nicht der Fall war, sondern die konnten noch mal einmal 1935 antreten. Aber es ist halt, ne, also politisch wird im Endeffekt die Nazi-Herrschaft komplett durchgesetzt und das geht so weit, dass mit Kriegsbeginn die Nazis so viel Macht haben, dass sie, obwohl nominell Danzig noch eine eigene Stadt ist, obwohl Danzig ein eigener Staat ist im Endeffekt, dass die Nazis an der Stelle Albert Forster, ihr erinnert euch, kein Danziger, zum Staatsoberhaupt des Staates Danzig ernennen und Gauleiter nennen sie ihn auch gleich, das Amt schaffen sie einfach, Staatsoberhaupt und Gauleiter, beides gibt's nicht, und geben im Endeffekt ihm als alleinige Person die gesetzgebende Gewalt im Staat Danzig und er gibt das dann direkt weiter an das Armeekommando 3, Armeeoberkommando 3. Das heißt, mit Kriegsbeginn, mit dem Moment, dass man sagen konnte, okay, wir haben jetzt nicht mehr einen Friedenszustand, in dem wir diesen Staat irgendwie noch beibehalten müssen und irgendwie noch als Fassade hochhalten müssen, weil viel mehr war 1939 nicht mehr. Mit Kriegsbeginn ist es eben so, dass sie dann sagen, ja gut, alles klar, Thema durch. Hier, der Typ da kriegt die Mütze auf und der Typ nimmt die Mütze, setzt sie sich gar nicht mehr auf den Kopf, sondern gibt sie direkt an die Militärverwaltung weiter. Und damit war das Thema freie Stadt Danzig bzw. Staat Danzig im Endeffekt durch.
Ja, und so kommt es dann eben auch am 1. September 1939 zum Überfall auf Polen, also Überfall Deutschlands auf Polen. Da gibt es dieses relativ berühmte Gefecht um das polnische Postamt in Danzig.
Das hat nichts mit diesem Beschuss der Danziger Platte zu tun, ne? Das müssen wir vielleicht an dieser Stelle mal sagen, weil angeblich ist es ja so,
was denn? Du redest jetzt von diesem Vorwand, den Deutschland für diesen Angriff auf Polen überhaupt genutzt hat, ne? Also Danziger Platte, da befand sich ein Munitionslager, was eben schon weitaus vorher eingerichtet worden ist, was aber eigentlich, es war auch wieder so eine Sache, das gehörte eigentlich zu Polen, also offiziell zu Danzig, aber stand unter polnischer Herrschaft. So, ne? Also selbst wenn Danzig das mal eine Inspektion machen wollte, mussten die sich schon anmelden und sagen, können wir da mal vorbeikommen bei Polen, so ungefähr.
Genau. Also, diese Danziger Platte war eben eine polnische Exklave, die beschossen wurde vom Schulschiff Schleswig-Holstein. Und damit wurde der Krieg eben begonnen. Das waren die ersten Schüsse des Krieges.
Genau. Und diese Postgeschichte, also das Postamt, ja, wenn man sich das mal so überlegt, die ist eben angegriffen worden von Teilen der SS-Heimwehr Danzig und von Polizeitruppen der Freien Stadt Danzig. Und die haben eben vorher schon Strom- und Telefonleitungen gekappt. Und zu diesem Zeitpunkt befanden sich im Gebäude 57 Personen, 40 Postbeamte aus Danzig, 10 aus Gedingen und Bromberg. Und also delegierte Postbeamte mit Wehrausbildung. Dann war noch ein Angestellter der polnischen Eisenbahn und der Hausmeister samt Frau und 10-jährige Adoptivtochter. Also ich weiß jetzt nicht so richtig, gegen was die da gekämpft haben.
Also, aber sie hatten Artilleriepanzer und Flammenwerfer.
Genau, also der erste Angriff der Deutschen wurde wohl aufgehalten, hat allerdings wohl nicht lange gedauert. Also man hat sich da durchaus wohl gewehrt gegen das Eindringen. Und ja, um 11 Uhr hat man dann, wie Michi schon sagte, größere Geschütze aufgefahren. Und um 17 Uhr hat man dann ein Loch in die Fassade gesprengt. Und um 19 Uhr haben sich dann die 50 noch lebenden Leute dazu entschieden, okay, wir sollten vielleicht mal aufgeben. So.
Was mit Kriegsbeginn neben diesem Gefecht auch und natürlich auch diesem Beschuss dieser polnischen Exklaven auch stattgefunden hat, sind Massenverhaftungen. Also der Krieg wird nicht nur als Vorwand genommen, einen Deutschen, eben nicht Danziger, Albert Forster zum Staatsoberhaupt zu machen, sondern er wird auch als Vorwand genommen, um 1500 Personen festzunehmen, die irgendwie den Nazis nicht passen. Und im Endeffekt, also es sind zu großen Teilen Polen, die in Danzig lebten, aber eben polnische Staatsbürger waren. Eine Minderheit, die natürlich in Danzig, ja schon allein naturgemäß, weil da eben auch eine große polnische Arbeiterschaft unterwegs war, eben sich auch ansiedelt. Nun, polnische Ärzte, LehrerInnen, Priester, da nicht innen, Ärztinnen. Genau, also da gibt es eben diese Verhaftung. Die verbliebenen jüdischen Einwohner werden eben auch verhaftet und in Konzentrationslager oder Ghettos gebracht. Da ist also im Endeffekt, wird dann sozusagen das gemacht, was im Reich schon vorher gemacht worden war, was vorher vielleicht noch nicht ging. Jetzt, wo man eben mit Albert Forster ein Staatsoberhaupt in großen Anführungsstrichen, also ein verfassungswidriges Staatsoberhaupt hat, was die Macht eben so weitergeben kann, dass das Reich dann sich einfach als Stadt im Reich behandeln kann, was es dann auch tut. Und was ich ganz spannend finde, was nach Kriegsende die Alliierten auch einfach machen. Na, da ist es nicht mehr so, dass dann gesagt wird, ja, aber dann gab es doch noch diese Staatsgebiete, sondern, ja gut, ist irgend so eine Stadt, scheißegal, war Teil des Deutschen Reiches, wird jetzt dem polnischen Staat hinzugefügt, weil Thema durch, bringt alles nichts. So, Polen kriegt sowieso diesen, jenen und welchen Anteil vom ehemaligen Deutschen Reich und da gehört jetzt halt auch einfach dann sich mit dazu, fertig.
Ja. Ich überlege gerade, ob wir da nochmal eben, das war genau der Punkt, den wir eben am Anfang schon mal angeteasert haben, worüber wir nochmal sprechen wollten, um den Kreis so ein bisschen zu schließen, wie du schon gerade sagtest, ne, oder am Anfang der Folge sagtest, es gibt natürlich immer noch irgendwie Leute, die sagen,
Das war aber widerrechtlich,
Das war ja ein souveräner Staat und da wollen wir eigentlich mal wieder auf Null zurückdrehen und wieso überhaupt und hier und da. Ja, also den Zahn können wir euch bzw. diesen Leuten gleich ziehen. Das wird sich nicht mehr zurückändern. Es ist, wie ich am Anfang schon sagte, alleine schon dadurch, dass es jetzt, wenn wir gerade rechnen, über 70 Jahre der Fall ist, dass da was passiert ist, dass das passiert ist. Ja, ich glaube, in Danzig gibt es wahrscheinlich auch so gut wie niemanden mehr, der in irgendeiner Weise Interesse daran hat, einen eigenständigen Staat zu gründen oder sowas. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall komplett
also diese,
fern jeder Realität.
Diese Truppe, der Rat der Danziger, die das vielleicht bis in die 90er Jahre hinein noch versucht haben, wiederherzustellen, ist es jetzt mittlerweile seit 1999 so, dass die gar nicht mehr nach territorialer Wiederherstellung streben, sondern dass die eben im Endeffekt versuchen, den Diskurs im Endeffekt in Richtung positiv für diese Danziger Zeit, die wir jetzt euch gerade einmal so überblickig dargestellt haben, den irgendwie da positiv zu beeinflussen, zu erklären, dass Danzig ja keine Mitschuld am Zweiten Weltkrieg getragen habe, dass die Danziger damals ja alle von nichts wussten und alle total nett waren. Wie ihr wisst, haben die Nazis gewählt und zwar auch in eine andere Position als im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik. Das müsst ihr auch sehen, ne? Also die Danziger haben tatsächlich den Nazis die absolute Mehrheit beschert. Das war in der Weimarer Republik nicht so, sondern es war eine Koalitionsregierung, unter der sich Hitler an die Macht organisiert hat.
Aber das ist auch so eine Frage, da kann man, glaube ich, noch weitere Zeit drüber diskutieren. Ich würde sagen, das war's zur freien Stadt Danzig. Ja, schon fast 2 Stunden auf der Uhr, jedenfalls bei uns hier. Bei euch wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Und ja, wir hoffen, wir konnten damit den Zuschauerwunsch erfüllen und ein wenig über die doch sehr ereignisreiche Geschichte dieses Staates sprechen und auch so ein bisschen aufzeigen, wie sehr Danzig eine Rolle für den Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, irgendwie, ja, wegen Danzig, das meine ich damit überhaupt nicht, sondern einfach nur, dass auch Danzig durchaus als, wie hatte Himmler das genannt oder Forster am Anfang, als nationalsozialistischer Vorposten, zumindest kurz vor Kriegsanfang muss das so gesehen werden, finde ich, weil genau das war es. Ne? Nicht, weil jetzt sämtliche Danziger und Danzigerinnen das wollten, sondern weil die Nazis da natürlich auch sehr gute, aus ihrer Sicht sehr gute Arbeit geleistet haben und langsam aber sicher das Ganze ihren Ideen nach umgekrempelt haben und schließlich ja mit Einsetzung Forsters als Staatsoberhaupt auch ja ihr Ziel erreicht haben sozusagen. Ja, dann würde ich sagen, falls ihr noch weitere Wünsche habt, Themenwünsche habt, Wünsche generell natürlich, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an rumlabern@seitenwälzer.de. Wir können vielleicht noch mal eben kurz einen Ausblick zum Heldenpicknick geben, also zu Koboldsmar, falls der eine oder andere da drauf wartet. Wir hörten von Robin, dass da hin und wieder doch mal inzwischen etwas ungehaltenere E-Mails ankommen, die sagen, Leute, wo Heldenpicknick, wo Koboldsmar? Sagen wir mal so, die Staffel ist fertig aufgenommen. Die da ja angefangen worden ist, von der schon 2 Episoden draußen waren. Und nach diesen Episoden haben wir dann ja so eine kleine künstlerische Pause eingelegt. Die Staffel ist vollkommen aufgenommen. Jetzt heißt es natürlich noch, dass wir das schneiden, vertonen und finalisieren müssen. Dementsprechend ein bisschen wird es noch dauern. Wir geben noch kein festes Veröffentlichungsdatum raus, aber ihr könnt sicher sein, da kommt was und nicht erst im Herbst. So viel kann ich dazu vielleicht schon mal sagen. Oder?
Genau. Ja. Ja, ich glaube, viel mehr müssen wir dazu nicht sagen. Willst du noch ein Fazit über diese Kopfhörer-Mopeds ziehen, die wir hier in den Ohren haben? Oder reicht das, was wir vorher gesagt haben?
Ja, wir können noch mal kurz Danke sagen an Endline Audio, die uns diese beiden Headsets, einmal das Kaimura Solo und das Kaimura Duo, zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür. Also grundsätzlich muss ich sagen, ist, glaube ich, also es gibt noch ein paar Mitbewerber, die was Ähnliches machen, ist aber so der erste Versuch, wo man sagt, okay, man hat mal gute Audioqualität in einem Gaming-Gerät, also in einem Gaming-Headset. Und das war eben auch der Grund, warum das für uns interessant war. Falls euch das auch interessiert, falls ihr sogar sagt, boah, ich habe gute IEMs zu Hause rumliegen. Dafür finde ich, muss ich persönlich sagen, finde ich sogar noch spannender, weil man halt eben sagen kann, komm, ich hole mir einfach das Kabel samt Mikrofon und nehme dann eben die IEMs, die ich zu Hause rumliegen habe, die ich sowieso immer schon benutze oder eben die, ja, die da für mich einfach zu passen oder so und muss dann eben nicht die benutzen, die mitgeliefert werden. Ist durchaus eine Option. Und wie gesagt, für uns halt super für Ecke Hansaring unterwegs. Schauen wir mal, wie das Ganze läuft, ja. Und wie gesagt, lasst uns da gerne ein Fazit oder ein Feedback dazu da, ob ihr sagt, boah, nee, braucht man nicht so ein Werbeteil. Ich glaube, da haben wir uns bisher immer sehr dezent mit zurückgehalten. Aber wenn wir dann da mal irgendwie so eine Kooperation mit jemandem haben, finde ich das eigentlich ganz cool, wenn wir dann da auch mal ein paar Worte zu verlieren. Genau. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, wir haben von Endline Audio überhaupt keine Vorgaben oder irgendwas bekommen, was wir sagen sollen, wie wir irgendwas sagen sollen, aber das sollte selbstverständlich sein. Ne? Also das, was wir hier von den Dingern von uns geben, ist unser ehrliches Feedback und hat nichts mit irgendwelchen ja, Kooperationsbedingungen oder sowas zu tun. Nur damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Gut, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast,
nö, alles gut.
Dann war's das für heute. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss.